Herzlich willkommen zum Podcast der Downset Talk Fantasy Football Bundesliga. Wir haben ein Novum, ich glaube, das gab es noch nie. Wir sind genau im selben Trio wieder wie letzte Woche unterwegs. Ich begrüße Sebastian und Björn. Hallo ihr beiden.
Hallo.
Hi.
Ja, bevor wir mit unserem Thema heute anfangen, möchte ich kurz ein Lob an unseren Schweizer Swiss Guy aussprechen. Der hat nämlich sich die Folgenbeschreibung angeguckt und unsere Folge bis zum absoluten Ende letzte Woche durchgehört. Vielleicht hat es der eine oder andere von euch ja auch noch entdeckt. Wir haben nach dem Outro noch ein kleines Spiel gespielt, weil ich den lieben Björn leider das Wort abgeschnitten hatte in der normalen Folge und wir wollten das aber nicht einfach liegen lassen und haben das dann noch einfach hinten dran gehangen. Und da habe ich dann spontan gesagt, gibt es einen kleinen Preis, wer das als erstes entdeckt. Und ich werde noch diese Woche dem lieben Raphael in die Schweiz, er hat mir sogar eine deutsche Adresse gegeben, das ist sehr gut, das spare ich ein bisschen Versandkosten, werde ich ein paar regionale Biere schicken, also herzlichen Glückwunsch dafür. Es soll jetzt natürlich nicht sein, dass wir hier über irgendwelche Gewinnspiele oder sowas mehr Leute ranziehen wollen. Also das war jetzt ein einmaliges Ding. Mal gucken, vielleicht irgendwann in ferner Zukunft passiert sowas nochmal. Aber hat auf jeden Fall Spaß gemacht, Björn. Danke nochmal dafür, was du da letzte Woche vorbereitet hast.
Ja, es hat mir auch gefallen und ich freue mich, wenn ich sowas ab und zu mal einbringen kann.
Genau. Unser Thema heute ist, ja, wir haben kein festes Thema, denn wir haben euch aufgerufen, uns Fragen zu schicken. Unser Season Start Mailbag. Die Ligen sind jetzt mittlerweile, glaube ich, fast alle gefüllt. Es fehlen noch vereinzelt irgendwelche Mitspieler, die Einladung noch nicht angenommen haben oder Nachrücker, die jetzt eingeladen wurden. Und ja, uns haben viele Nachrichten erreicht und viele Fragen. Ich habe die einfach mal so ein bisschen sortiert unter die Rubriken Ligastruktur, Sleeper-Funktionen, Fantasy-Football und Privates. Und in der Reihenfolge wollen wir die heute mal ein bisschen abarbeiten. Ja, versuchen auch tatsächlich alles reinzupacken. Uns haben, glaube ich, knapp 15 Fragen erreicht, 20 Fragen, irgendwie sowas. Ich habe es nicht durchgezählt. Und ich würde sagen, wir fangen einfach an, oder?
Ja.
Unbedingt.
Also, der Patrick 19 und der Schmitzer haben nämlich ungefähr dieselbe Frage uns geschickt, die folgendes. Wann gibt es denn die Erläuterung zu den neuen Auf- und Abstiegsregeln, nachdem jetzt auch zusätzliche Ligen gegründet wurden? Und da hat sich der liebe Björn bereit erklärt, uns das mal genauer zu erklären. Und auch da nochmal ein Gruß an Daniel Schneider, der uns auch die neue Pyramidenform zur Verfügung gestellt hat und alles angepasst hat mit Michael und Björn zusammen, glaube ich. Aber dazu kannst du gleich wahrscheinlich selber besser mehr erzählen. Your turn.
Ich kann zumindest mal versuchen, den Erklärbär hier zu geben. Es ist nicht ganz einfach, weil wir, was die Ligenanzahl angeht, so ein bisschen aus dem Ruder gelaufen sind und nicht dementsprechend, was wir ursprünglich mal geplant haben. Eigentlich ist unser Ziel, in jeder Liga die gleichen Auf- und Abstiegsregeln zu etablieren, damit jeder Mitspieler unabhängig von der Liga weiß, welche Platzierung zu einem Auf- oder Abstieg führt. Konkret würde das bedeuten, die drei besten Spieler steigen auf, die sechs schlechtesten steigen ab. Eigentlich ganz simpel. Damit das aber funktioniert, müsste in dieser Pyramidenform auf jeder Stufe die Liga-Anzahl jeweils nach unten verdoppelt werden. Das möchten wir spätestens ab nächster Saison, ab der Conference-Liga, auch genauso umsetzen. Und das bedeutet, ab nächstem Jahr haben wir hoffentlich eine Bundesliga, vier zweite Ligen, zweimal acht Conference-Ligen und ab da verdoppelt sich das Ganze, zweimal 16 Divisionsligen, zweimal 32 Regionalligen. Derzeit haben wir in der Conference-Liga nicht zweimal acht, sondern zweimal 10, also vier zu viel. Und in der Regionalliga haben wir einmal 36 und einmal 35, also 7 zu viel. Die Ursachen dazu spreche ich jetzt mal nicht an, das habe ich so ein bisschen verbockt, aber egal. Wir haben uns jetzt überlegt, dass wir unser Ziel genau dann gut erreichen können, wenn wir dieses Jahr die Abstiegsregel beibehalten. Das heißt also, ihr werdet definitiv dann absteigen, wenn ihr zu den Nicht-Playoff-Teilnehmern gehört. Diese Regel kann man sich schon mal merken. An einigen wenigen Stellen werden wir aber die Aufsteiger reduzieren müssen, damit die zu vielen Ligen, also 4 in der Conference-Ebene und 7 in der Regionalebene, eben abgebaut werden können. Am Ende war das eigentlich eine mathematische Herausforderung. Details erspare ich euch mal. Wir schauen uns jetzt einfach die einzelnen Liga-Ebenen an, damit ihr schnell erkennen könnt, wie es genau in eurer Liga aussieht. Fangen wir an bei der Bundesliga. Hier haben wir die einzige große Ausnahme von der Abstiegsregel, denn hier steigen, wie gehabt, 8 ab. Dementsprechend steigen in der zweiten Liga auch 8 auf. Wir haben 4 Ligen, die Top 2 Platzierten kommen hoch. Hier greift schon die normale Regel, bei 4 Ligen steigen also 24 Spieler ab Und damit kommen wir dann auch schon zur Conference Liga, wo dann auch wieder 24 Spieler aufsteigen. Wir haben in der Conference Liga derzeit 20 Ligen, also steigen 120 Spieler ab. Wir möchten die Conference Liga auf 16 Ligen reduzieren. Und das erreichen wir jetzt an dieser Stelle dadurch, dass nicht die 120, die auch abgestiegen sind, wieder aufsteigen, sondern nur 72 von unten raufkommen. Also 48 weniger, das sind genau die vier Ligen, die wir dann abbauen. Jetzt geht es weiter mit der Divisionsliga. Hier steigen 192 Spieler ab, weil wir in den Divisionsligen, jetzt muss ich gucken, 2 mal 16 Divisionsligen, also 32 mal 12, das sind 192 Spieler. Es steigen aber, damit wir in der Conference Liga den Saldo vernünftig hinkriegen und diese vier Ligen abbauen können, nur 72 Spieler auf. Und wer jetzt aufgepasst hat, der merkt, hier wird es kompliziert. Wenn wir einen Gesamtsaldo bilden, dann stellen wir fest, von oben kommen 120 Absteiger rein, nur 72 gehen hoch. Der Saldo ist also nicht ausgeglichen. Wir wollen aber die Ligenanzahl bei 2 mal 16 halten. Also müssen wir weniger Leute durch den Aufstieg aus der Regionalliga hochholen, als wir durch den Abstieg runterschicken. Und deswegen steigen aus der Regionalliga 144 Spieler auf. Und damit ist das Ganze dann auch schon mehr oder weniger beendet. In der Regionalliga bauen wir Ligen dadurch ab, dass sich nicht immer alle wieder zurückmelden. Wenn das alles so aufgeht, und ich hoffe das, dann haben wir nach der 2022-23 Saison noch 1404 Spieler in insgesamt 117 Ligen und haben das Ligasystem so, dass dann zukünftig die Top-3-Spieler und die Bottom-6-Spieler die Liga wechseln.
Interessant wird es dann, wenn wir plötzlich, jetzt mal dieses Jahr hatten wir knapp 1800 Anmeldungen, wenn wir dann plötzlich bei 3000 Anmeldungen sind, dann die Hälfte zu verprellen wird natürlich hart. Dann müssen wir mal gucken, ob wir nicht doch noch eine Liga-Ebene unten drunter einfügen oder wie auch immer. Aber das ist alles
die Kreisliga.
Genau, das ist alles Zukunftsmusik. So, ich mache jetzt mal eine Versprechung. Und zwar, ich werde dieses Schaubild, das wird natürlich auf der Homepage auch sein, aber ich werde das auch unter der Folgenbeschreibung, wenn ich es bei Twitter und im Discord verlinke, die Schaubilder als Screenshots nochmal mit bereitstellen, dass ihr wirklich auch nochmal gucken könnt. Wenn ihr jetzt in der Conference League spielt, dann steht da rechts bzw. links Aufstieg, Abstieg, welche Spieler steigen auf. Also, Björn hat das ja jetzt in absoluten Zahlen gesagt, euch interessiert natürlich dann auch, muss ich Erster, muss ich Zweiter werden und so weiter. Ne? Natürlich könnt ihr das aus Björns Erläuterung jetzt auch ausrechnen, aber ich mache euch das nochmal so fertig, dass ihr es einfach sehr schnell sehen könnt. Und ich glaube, dann sollte es auch jeder verstehen, weil so kompliziert, wie es manchmal klingt, ist es nicht, wenn man es einmal als Bild sieht und dann einfach ja, anschaulich dargestellt bekommen hat. Sebastian guckt so, als ob keine Ergänzung vorne.
Nein. Ich würde sagen, aber also ich könnte jetzt auch nochmal aus dem Stegreif ganz kurz zusammenfassen, wer denn in den einzelnen Ebenen aufsteigt.
Das ja, gerne.
Ist relativ schnell gemacht. In der Conference Liga steigen insgesamt 24 Spieler auf. Bei 20 Conference Ligen heißt das, die Ersten steigen auf jeden Fall auf und die vier besten Zweitplatzierten steigen auf. In der Divisionsliga haben wir 72 Aufsteiger. Da muss ich jetzt mal überlegen, da haben wir, wenn ich mich nicht sehr täusche, 32 Ligen. Das heißt, die Top 2 steigen auf und dann nochmal die 8 besten Drittplatzierten. Und in der Regionalliga steigen 144 auf. Jetzt haben wir diese Saison in der Regionalliga, jetzt muss ich gucken, 71 Ligen. Das heißt, auch da steigen die Top 2 Platzierten auf. Das sind dann zusammen 142 Spieler und die 2 besten Drittplatzierten steigen ebenfalls auf.
Genau, das ist aber zu CFFC und AFFC nochmal ein ganz kleiner Unterschied, glaube ich, weil wir in der einen eine Liga mehr haben als in der anderen.
Genau.
Aber das ist jetzt total marginal. Wie gesagt, so genau, ich glaube, das ist das, was die meisten jetzt interessiert. Und so könnt ihr euch einfach entlanghangeln und wisst dann auch, welche Platzierung ihr erreichen müsst, um aufzusteigen oder nicht abzusteigen. Gut, damit haben wir die erste Frage erledigt. Ich glaube, das war auch die Frage, die den meisten auf den Lippen gebrannt hat. Und ja, jetzt wollen wir natürlich trotzdem weitermachen. Denn der Alligator-Milch hat auch eine sehr interessante Frage gestellt. Und zwar, betreibt einer von euch die DSD-Bundesliga als eine Art Nebengewerbe oder in Teilselbstständigkeit? Oder basiert bei euch alles auf dem Ehrenamt? Also ich könnte mal jetzt scherzhaft sagen, ne, Michael hat man lange nicht mehr gehört, vielleicht ist er schon auf den Kaiman-Inseln, aber er war schon lange nicht mehr im Podcast. Nein, Quatsch. Also zumindest ich habe keinen Vertrag ausgehandelt mit Michael. Also ich mache es ehrenamtlich. Ich glaube, das geht allen so und das ist auch total in dem Sinne. Ja, Michael wollte ja damals ja einfach was schaffen, um Regionalität reinzubringen, um Leute, dass sie sich untereinander kennenlernen und damit soll kein Profit gemacht werden oder sonst irgendwas. Also wir machen das alle ehrenamtlich und ja, finde es auch nicht schlimm. Es macht ja trotzdem Spaß, ne?
Das macht super
Genau, der
Spaß.
Spaß hilft, oder ist eigentlich der Grund, warum wir es machen, und da brauche ich ehrlicherweise auch keine Verdienstmöglichkeiten dafür.
Da muss ich als Newbie dann vielleicht auch nochmal ergänzen, dieses Team ist auch einfach super. Jeder Einzelne in dem Team ist total nett und hilft, wenn es irgendwo brennt. Und ja, ist einfach ein geiles Team.
Ja, es sind einfach alles nette Leute, muss man wirklich so sagen. Und ein bisschen Lohn kriegen wir doch. Und zwar das Feedback von euch tatsächlich. Also es ist immer wieder schön, wenn ich auch bei unserem Podcatcher reingucke, wie viele Leute sich es doch angehört haben und so weiter. Das reicht mir als Bestätigung und als Lohn und das macht einfach Bock. Also es geht jetzt natürlich nicht um den Podcast, aber auch was ihr zu den Ligen schreibt, zu den Conference Commerce, wo dann wirklich sich bedankt wird, dass man das macht und so weiter. Also das ist Lohn genug meiner Ansicht nach. Gut, eine letzte Frage in der Liga-Struktur ist von Marc und die kann Sebastian gleich beantworten. Er hat im Vorgespräch nämlich schon was dazu gesagt, die kann er ganz schnell beantworten. Und zwar, wann werden Kicker und Defense endlich entfernt?
Ganz einfach, wenn ihr in den jährlichen Umfragen oder wenn in den jährlichen Umfragen die meisten Leute für Nein stimmen, weil bisher hatten wir einfach keine Mehrheit dafür, und wenn keine Mehrheit dafür da ist, dann sehen wir keinen Grund, die zu entfernen.
Gut, gehen wir direkt weiter zu Null Ahnung. Er schreibt: Nabend, könnt ihr vielleicht das, beziehungsweise den Waiver Wire erklären? Das ist eine gute Frage, das wäre schon mal eine Frage gewesen. Heißt es das oder der Waiver Wire? Ich weiß es gar nicht
Das
so.
würde ich sagen.
Gut, ich will da jetzt keine Aussage tätigen, ich kann mich da nur in die Nesseln setzen, glaube ich. Also, was ist das, will er wissen, und worauf sollte man achten? Tipps und Strategien. Da ein kleiner Verweis, die Frage kam aus unserem Discord-Channel, also nicht unserem Discord-Channel, sondern dem Discord-Channel von Downset Talk, aus unserem Bereich Bundesliga. Und da hat auch sich, oh, jetzt habe ich den Namen vergessen, ich gucke mal ganz schnell nach. Der Johannes hat sich da auch mal Zeit genommen und auch einen schönen Text verfasst, wo er genau das beantwortet. Ich will das aber nochmal kurz zusammenfassen. Wir spielen ja mit FAB, das heißt, FAB ist bei uns eine Währung sozusagen, ein Budget. Davon hat jeder Mitspieler $100 und auf jeden Spieler, der nicht in Draft gezogen wurde, kann man danach, wenn man ihn in sein Team haben will, ein Angebot abgeben. Das ist eine Blindauktion sozusagen. Also wir machen das immer um 18 Uhr, läuft dieser Waiver aus. Also man kann bis 17:59 Uhr oder 18 Uhr sein Angebot abgeben, und wenn man dann der Höchstbietende ist, bekommt man diesen Spieler auch. Wenn sein Roster voll ist, muss man allerdings auch einen anderen Spieler wieder droppen. Das muss man sich immer überlegen. Es gibt noch andere Formen von Waiver Wire. Ich weiß nicht, wollen wir darauf auch noch eingehen? Oder belassen wir es bei der, die wir hier in der Bundesliga spielen?
Belassen wir es dabei, würde ich sagen.
Ich glaube, vielmehr zu Tipps und Strategien können wir vielleicht noch was sagen.
Genau.
Björn, wie machst du das? Bist du einer, der FAB gerne ansammelt? Bist du einer, der es gerne am Anfang schon raushaut? Wie siehst du das?
Ich mache das tatsächlich aus dem Bauch raus. Ich habe keine echte Strategie. Ich höre natürlich ganz viel Podcasts und höre mir dann zum Beispiel auch die Start Sit und die Waiver Wire Folgen von den diversen Podcasts an. Und wenn ich dann ein Target habe, was mich interessiert, dann biete ich auf denen das, was ich denke, was sinnvoll ist. Manchmal klappt das dann schon zu Anfang der Saison, dass ich relativ viel Fab raushaue für zwei, drei Spieler, die ich in den ersten Wochen haben will und dann nicht mehr viel übrig habe. Manchmal unterliege ich natürlich auch anderen Bietern und dann habe ich am Ende raus noch Fab. Und das ist dann halt einfach manchmal Glück und manchmal Pech, würde ich sagen.
Wie so häufig bei meinen Antworten kommt ein bisschen aufs Team an, aber weil wenn ich jetzt unbedingt den Spieler brauche, dann gebe ich dafür auch möglichst viel aus. Und zum Beispiel, wenn ich Quarterback, Tight End, Defense, Kicker streame, dann kommt natürlich auch deutlich mehr Bewegung in das Ganze und dann brauche ich unter Umständen auch mehr Fab, als wenn ich jetzt auf jeder Position quasi einen festen Spieler habe. Dann kann ich da mehr für ein, zwei, drei Spieler raushauen. Und letztlich ist auch ein bisschen die Frage, will man Spieler, sage ich jetzt mal, im Kader entwickeln, oder sagen, ich tausche sie aus, wenn sie nicht erfolgreich waren, und hole mir sofort jemanden ein, der für mir vielleicht auch nur für ein, zwei Wochen hilft. Also zum Beispiel letztes Jahr hatte ich Amon-Ra dann noch relativ lange gehalten und Glück, dass der mir in den Playoffs dann richtig weitergeholfen hat. Also gerade bei Rookies ist es halt wirklich eine Frage, gebe ich ihn sofort ab, wenn er nach ein, zwei Spielen nicht so performt wie vorgesehen.
Ja, ganz und wichtig.
Wie machst du das, Dominik?
Ja, zum einen muss man sagen, die Running Backs finde ich da immer sehr interessant, weil wir haben ja schon ein paar Mannschaften, wo es wirklich nicht unbedingt Workhorses, aber gerade Leadbacks gibt, die wirklich in ihrer Mannschaft dominieren. Wenn da natürlich jemand ausfällt und man ganz klar weiß, wer dahinter kommt, zum Beispiel sagen wir mal, ein Dalvin Cook fällt aus und man weiß, ein Alexander Mattison ist sehr wahrscheinlich dann das Workhorse da in Minnesota, dann haue ich auch ganz gerne mal früh auf viel Geld raus. Ich weiß, der Lutz hat zum Beispiel letztes Jahr fast all sein Fab für Elijah Mitchell in allen Ligen irgendwie rausgehauen und ist damit auch ganz gut gefahren. Also das, dann natürlich muss man auch das gewisse Glück haben, dass dann nicht doch noch ein Veteran irgendwie gesigned wird von dem Team und dann doch wieder demjenigen einer vorgesetzt wird. Aber ja, auch da hat Björn recht, da muss man sich auch ein bisschen informieren. Das kriegt man dann relativ schnell auch mit. Ansonsten als Tipp, ich sage immer gerne, guckt euch an, also eure GMs, die mit euch spielen, wen die so droppen. Das finde ich halt ganz wichtig, weil gerade Rookies, also die, leider ist es so bei Anfängern, die, wie Sebastian schon gesagt hat, wenn dann ein Spieler ein, zwei schlechte Spieltage hatte, dann werden die dann doch mal auf den Waiver-Wire gedroppt. Und da muss man dann natürlich da sein. Also ich weiß, ich habe jetzt leider kein Bärspiel aus dem letzten Jahr, aber es gab eine Situation, da habe ich halt wirklich einen Spieler, der im Draft, glaube ich, in der fünften, sechsten Runde weggegangen ist, was ja vermeintlich in der Evaluation ja ein guter Spieler gewesen ist. Der wurde dann nach Spieltag 3 getroppt, den habe ich mir dann für $75 oder sowas geholt, weil du sonst an denen wahrscheinlich nie drankommen würdest während der Saison, wenn du nicht traden würdest. Und auf sowas einfach achten. Und das wäre so noch so ein kleiner Side-Tipp von mir.
Ich hätte noch eine kleine Ergänzung. Wo ich immer drauf achte, ist, welche Positionen werden denn von den anderen GMs gestreamt? Weil das Waiver-Wire Fab ist natürlich notwendig, um selber Positionen zu streamen. Ich streame immer irgendwas, Kicker, Defense, manchmal sogar Quarterback oder Tight End. Da haben wir letzte Woche auch ausführlich drüber gesprochen, das könnt ihr euch nochmal anhören. Aber ich muss halt auch wissen, was die anderen streamen, damit ich wissen muss, wie viel Konkurrenz habe ich denn zum Beispiel beim Defense-Stream. Wenn ich jetzt weiß, über die Saison muss ich 6, 7, 8 Mal die Defense wechseln, dann muss ich mir natürlich noch reichlich Fab aufheben, um das auch zu erreichen und nicht dann dazustehen bei, keine Ahnung, wenn 7 Leute die Defense streamen, dann kriege ich immer nur die 7. im Zweifel, wenn ich kein Fab mehr habe.
Ja, und vielleicht noch eine Sache, ist mir auch noch eingefallen. Ihr spielt ja in der Bundesliga meistens auch mit Leuten, wenn ihr nicht gerade auf- oder abgestiegen seid, mit denen ihr letztes Jahr auch schon zusammengespielt habt. Michael fügt das ja auch immer wieder so zusammen, dass man in derselben Region ungefähr bleibt und so weiter. Guckt euch auch nochmal an, wie die letztes Jahr geboten haben. Man will natürlich mit seinem Fab, es sind nur $100, auch ein bisschen haushalten. Und dann weiß man schon, ist die Liga eher aggressiv, was das angeht, oder ist die dann doch eher defensiv? Und dann kann man so ein bisschen auch abschätzen, wie viel Dollar man selber auch ausgeben muss. Also einfach mal ein bisschen beobachten, wie die Liga so drauf ist. Ja, und wenn man streamt, muss man sich tatsächlich ein bisschen aufheben. Ne? Man kann da nicht alles raushauen. Man muss, ansonsten hat man halt immer die $0-Gebote und dann wird man ja ganz schnell von 1, 2 Dollar-Geboten immer abgefangen, hat nur noch seine dritte Wahl im Streaming-Game und nicht mehr die erste unbedingt.
Aber man kann sich ja auch ausrechnen, keiner kann $20 für eine Defense ausgeben.
Also habe ich aber auch schon gesehen.
Ja, in Einzelfällen, wenn jetzt irgendwie das Restprogramm wirklich super ist, dann kann man das mal machen, aber so viel ist, glaube ich, zu viel.
Genau. So, ich habe eine Frage euch gestellt, weil ich habe auch ein paar Fragen unter den Post gesetzt, weil ich nicht wusste, ob ich heute überhaupt aufnehme. Nachher wird es mir noch zum Verhängnis, aber die finde ich jetzt sehr interessant. Und zwar, ich will mal gern wissen, inwieweit achtet ihr auf Projected Points? Bei der Sleeper App gibt es ja diese schöne Anzeige immer neben den Namen der Spieler in dem Starting Lineup oder auf der Bank, wo dann ja, Punkte, wie auch immer, ich weiß es bis heute nicht, ermittelt werden, dass das ungefähr am Ende bei rauskommt nach dem Spieltag. Wie geht ihr damit um?
Wenn ich anfangen soll, ich glaube, man kann sich nie ganz davon frei machen und im häufigsten Falle sind ja Projection, also zumindest wenn es jetzt um die Frage ist, stelle ich den Spieler auf oder nicht, bei vielen Sachen auch relativ eindeutig, also wir hatten es ja schon mal und Upside sagt es ja auch immer, die Starspieler wie ein CMC oder ein Jonathan Taylor, die stellt man so oder so eigentlich immer auf, wenn sie nicht verletzt sind, egal wie hoch die Projection ist. Und ja, also wie gesagt, man lässt sich eigentlich immer davon leiten. Ich finde aber manchmal kann man die Projection schon ein bisschen austricksen, beziehungsweise ist vielleicht besser, wenn man sich gut informiert. Und das finde ich ist vor allem bei Kicker und Defense so, weil da ist die Projection meistens relativ nah beieinander. Also ich glaube, die größte Differenz so bei Defenses ist so zwischen 9,5 bis 5 Punkte oder auf 6 Punkte. Und wenn man sich da gut informiert, kann man da vielleicht auch nochmal ein bisschen mehr rausholen. Zum Beispiel auch, wie das Wetter ist. Ist es ein High- oder Low-Scoring-Game, was zum Beispiel jetzt den Kicker angeht? Sind da interessante Fragen. Und auch manchmal finde ich, dass Sleeper ein bisschen zu sehr auf die Formkurve eines Spielers achtet. Wenn er jetzt zuletzt nicht so performt hat, wird er eher niedrig eingerankt. Da bin ich manchmal dann ein bisschen höher. Aber ja, im Endeffekt ist es eigentlich gerade für Leute, die anfangen, Fantasy zu spielen, eigentlich immer ein guter Anhaltspunkt.
Björn, willst du auch noch was dazu sagen? Ansonsten habe ich auch noch einen Take.
Also das war ja schon eine sehr umfangreiche Antwort, die auch eigentlich alles abgedeckt hat, was ich so sehen würde. Ich würde jetzt noch sagen, liebe Sleeper Headquarter, ja, wenn einer zuhört, gibt uns eine Funktion, dass man die Projected Points ausschalten kann, weil auch ich kann mich nicht davon freimachen. Ich gucke da immer drauf und es verleitet mich dazu, Spieler aufzustellen, die ich wahrscheinlich ohne die Projected Points so nicht aufgestellt hätte.
Oder aber, wenn sie uns wirklich zuhören, was sie auf gar keinen Fall tun, aber dann würde ich mir wünschen, dass es wenigstens diesen Button geben würde, dass man jeder, wir spielen ja alle relativ viele Ligen, dass man in jeder Liga wenigstens aufstellen kann nach Projection, dass man das nicht manuell machen muss und dass man schon mal safe ein Line-Up hat, selbst wenn man es mal total verschwitzt und die Aufstellung zu machen. Das wäre schon mal Weltklasse, aber an sich gebe ich dir genauso recht, Björn. Ich falle auch mal wieder drauf rein und nehme dann doch den Spieler, der 3 Punkte mehr projected ist, obwohl ich den anderen aufstellen wollte. Versucht euch davon frei zu machen. Ich krieg's nicht immer hin. Ich hoffe, ihr kriegt's besser hin. So, dann kommen wir jetzt zu den Fantasy-Football-Fragen, die ganz spezifischen. Und zwar hat uns Sideshow eine Frage geschickt. Welcher Spieler war länger verletzt, ist dadurch etwas in Vergessenheit geraten und könnte dieses Jahr richtig einschlagen? Also ich habe mir so gemacht, ich habe mir immer 3 Namen aufgeschrieben, weil ich mir gedacht habe, ich lasse euch immer erst antworten und dann habe ich noch einen im Petto. Dann, falls ihr meine habt, wer möchte anfangen?
Ich fange gerne an, ich habe nämlich genau einen Namen und einen Hinweis. Wenn ich mich nicht sehr täusche, gab es in der letzten Upside-Folge vom Montag genau die gleiche Frage. Mit sehr umfangreichen Antworten, die ich aber noch ergänzen würde. Für mich war ein Spieler, der letzte Saison verletzt war, der wird jetzt nicht irgendwie High-End abschließen, aber der wird mit Sicherheit deutlich besser abschließen, als man es vielleicht erwartet. Das ist nämlich, auch das habe ich letzte Woche schon gesagt, Robert Tonyan von den Green Bay Packers.
Mhm. Guter Punkt.
Die Frage ist jetzt, wollen wir uns auf einen festlegen oder wollen wir alle Namen raushauen, die wir aufgeschrieben
haben? Du hast ja nur einen, raus. Aber hau raus.
Okay, dann mach erstmal du, Sebastian.
Ja, also ich habe auch in dem Fall jetzt 3 Namen aufgeschrieben. Ich habe mich jetzt versucht, eher auf ADPs zu konzentrieren, die weit unten sind, weil Michael Thomas zum Beispiel oder Etienne sind jetzt definitiv irgendwo auf dem Radar, denke ich jetzt mal. Ich habe da aufgeschrieben DJ Chark von den Lions, der letztes Jahr bei Jacksonville war und quasi die ganze Saison verletzt war. Der ewige Irv Smith, wo wir auch die letzten Jahre immer gedacht haben, okay, dieses Jahr ist sein Jahr, aber irgendwie kam es nicht dazu und ich sehe in dem immer noch viel Potenzial. Und durch die Verletzung von Tim Patrick sehe ich auch KJ Hamler, den Speedster von den Denver Broncos, als guter Kandidat für die letzten Runden, den man tryen kann und der vielleicht eine große Rolle haben könnte.
Da hast du ja wirklich super tief in die Kiste gegriffen. Starke Takes, nicht gut.
Ja, Irv Smith hatte ich tatsächlich auch. Für mich ist das jetzt so, Rafa hatte die letzten Jahre immer Chris Herndon als Tight End, den er immer wieder hochgepusht hat. Ich glaube, Irv Smith ist jetzt der neue Chris Herndon. Ansonsten bin ich da ja ein bisschen Captain Obvious, wie heißt das? Captain Obvious gefolgt. Und zwar habe ich da Saquon Barkley genommen. Der verletzt war, ich habe Michael Thomas genommen und auch Juju, der war auch ziemlich lange verletzt, hat jetzt mal ein anderes Team und hat da eine Chance, hinter Kelce der beste Receiver zu sein, mal gucken, aber das wären so meine Spieler. Gut, Alligator Milch hat uns auch mehrere Fragen geschickt und zwar die erste, was sind eure Top 5 Quarterbacks aus Fantasy-Sicht für die ersten 3 Spieltage, quasi reinbezogen auf die Matchups? 5 Stück fand ich viel. Ich habe mir tatsächlich alle angeguckt, habe mir die Matchups rausgeschrieben, habe mich auch festgelegt. Aber ich lasse euch wie immer den Vortritt. Diesmal darf Sebastian anfangen.
Okay, also er hat ja selber auch eine Antwort mitgeliefert. Die würde ich vielleicht mal gleich als erstes.
Ja, kannst du gerne machen. Die hätte ich sonst hinterhergeschoben.
Vorlesen, aber, ja, weil ich mich gleich darauf beziehen will. Also er hat geschrieben, ich liefere gleich mal meine Prediction hinterher rein auf Matchup bezogen, vor allem in Week 1 sind für mich Russell Wilson, James Winston und Baker Mayfield durchaus mögliche Top 5 Quarterbacks. Und ich habe davon tatsächlich zwei, also Baker Mayfield, der hat für alle, die jetzt zuhören und jetzt nicht den Spielplan offen haben, Cleveland, die Giants und die Saints mal nicht mit dabei, weil ich gedacht habe, mir ist die Carolina Offense insgesamt zu schwach, als dass ich glaube, dass er da jetzt, also ich glaube, mindestens 20 Punkte in den pro Spiel muss man da schon machen, um einen Top 5 Finish zu haben. Und ich bezweifle, dass er das in jedem Spiel schafft. Da könnte auch ein sehr, sehr Low-Scoring-Game zum Beispiel gegen die Giants dabei sein. Genau, also James Winston und Russell Wilson habe ich auch. Die spielen nämlich, James Winston spielt gegen Atlanta, Tampa Bay und Carolina. Und Russell Wilson habe ich, der spielt gegen Seahawks, Houston und San Francisco. Die haben beide relativ, also jeweils zwei Teams dabei, wo ich sage, das könnten eher Low-Scoring-Games werden, aber trotzdem traue ich da schon viel zu. Und dann habe ich noch Mahomes, Herbert und Burrow. Mahomes spielt gegen Arizona, die Chargers und Indy. Herbert spielt gegen Las Vegas, KC und Jacksonville. Und Burrow spielt gegen Pittsburgh, Dallas und die Jets. Und vielleicht noch kurz, warum ich jetzt Herbert und Mahomes drin habe, obwohl sie jetzt einmal einen starken Gegner, nämlich jeweils den anderen haben, weil ich glaube, dass das ein High-Scoring-Game wird, wo beide richtig viel punkten und ja, deswegen, das sind meine Top 5 Quarterbacks.
Björn, du darfst.
Ja, ich bin da ähnlich rangegangen, nur dass ich noch so ein bisschen auch mit in Betracht gezogen habe, wo stehen die denn overall im Ranking. Ich bin da relativ weit oben tatsächlich in dem ADP. Ich habe noch Lamar Jackson dazu gepackt, weil der auch gegen die Jets spielt und dann auch gegen Miami und gegen New England. Das fand ich jetzt für einen Rushing Quarterback auch kein schlechtes Matchup und der ist halt einfach ADP vierter Quarterback.
Gut, dass du es aber sagst mit dem Rushing Quarterback, weil die Secondary von dem Team ist nicht so schlecht von den Jets und New
Richtig,
England und so
genau.
weiter. Ne? Also
ja, Miami hat auch insgesamt eine starke Defense eigentlich, würde ich sagen. Aber trotzdem, dadurch, dass Jackson eben an vierter ADP steht und eben sowieso schon ein richtig guter Quarterback ist, sind die Matchups für einen Rushing Quarterback immer noch ganz gut. Ja, wenn ich dann weitergehen soll, Burrow kann ich bestätigen, habe ich auch hier auf meiner Liste. Ich fand auch Hurts nicht so schlecht mit Detroit und Minnesota und Washington. Washington, okay, ist ein Brett, aber Detroit und Minnesota kann man durchaus auch was leisten und auch Hurts kann rushen. Wilson hatte ich mir auch aufgeschrieben, das hatte ja auch schon der Alligator Milch selber gesagt und bei James Winston war ich auch gut dabei. Das sind aber meine fünf dann auch schon. Ich hatte noch ein paar andere, die auch ganz brauchbare Matchups haben, aber dann sind wir halt schon so weit unten. Also ein Trevor Lawrence gegen Washington ist Hardcore, dann aber Indianapolis und die Chargers könnte auch was geben. Finde ich auch nicht so schlecht, aber Lawrence ist halt einfach, das kann Boom oder Bust sein.
Mhm.
Ja, ich bin da ein bisschen anders dran. Ich habe viele andere Namen als ihr.
Oh, cool.
Aber ja, liegt vielleicht auch daran, dass sich Washington nicht so stark sieht, jetzt wo Chase Young die ersten Spiele auch ausfällt, muss man auch erstmal verkraften. Also da müssen wir mal gucken, wie sie das anders machen. Hurts habe ich auch ganz weit vorne. Ich finde, Detroit und Minnesota haben beide keine gute Secondary und Washington nimmt man halt noch mit. Dann habe ich Matt Ryan tatsächlich. Der spielt gegen Houston Texans, gegen Jacksonville Jaguars und gegen KC. KC ist natürlich auch nicht so einfach. Aber KC kann halt auch immer so ein Highscoring-Game sein, das stimmt schon. Und sie werden zumindest oft auf der Platte stehen, weil sie immer wieder Punkte gegen sich bekommen und dann auch wieder den Ball haben. Dann habe ich auch noch Carson Wentz. Der spielt auch als erstes gegen Jacksonville, dann gegen Detroit und dann gegen Philly. Philly ist Secondary traditionell in den letzten Jahren auch nicht so super gut. Da könnte man vielleicht auch was reißen. Und ich muss auch davon ausgehen, ich habe die Frage auch so interpretiert, das wollte ich am Anfang sagen, als ob es ein Streaming-Quarterback sein sollte eher. Mhm. Weil es hört sich für mich so an, als okay, ich nehme in den letzten Runden einen Quarterback und will gucken, wen ich davon die ersten drei Spieltage spielen kann. Deswegen habe ich jetzt, klar, hätte ich jetzt auch einen Herbert oder einen so nennen können. Aber ansonsten hätte ich tatsächlich auch noch Jameis Winston. Da finde ich gerade die erste Woche mit Atlanta ist bombastisch. Dann Tampa Bay und Carolina. Ja, das kann man schon machen.
Also ich.
Also wenn wir bei Streaming Quarterback sind, würde ich sagen, ist Jameis Winston auf jeden Fall der, auf den wir uns, glaube ich, alle gemeinsam einigen können, ja. Weil die meisten von oben sind schon weg. Und da unten ist das definitiv der mit den besten Matchups in den ersten drei Wochen.
Ich kann vielleicht noch zu Matt Ryan was sagen, weil das den habe ich mir auch angeguckt, habe gedacht, okay, könnte schon spannend sein, aber ich könnte mir halt gerade vorstellen gegen Jackson und Houston, dass die gegnerische Defense so einbricht, dass halt Jonathan Taylor da ein großes Spiel hat, aber halt die Passing Offense da nicht so viel machen muss. Und deswegen bin ich da eher, habe ich dann gesagt, okay, da habe ich andere dann doch höher. Und vielleicht noch Aaron Rodgers oder Dak Prescott haben halt auch das Problem, dass die Receiver vielleicht noch nicht so eingespielt sind oder welche fehlen und Tom Brady selber vielleicht noch verletzungsanfällig ist oder so. Da gab es ja ein paar Themen die letzten paar Tage. Deswegen sind die drei zum Beispiel auch bei mir rausgefallen.
Oh, kriegen wir das hin, dass wir uns das irgendwie merken, dass wir nach der Woche 3 mal die Top 5 Quarterbacks uns angucken? Das ich gebe jetzt einem von euch die Aufgabe, das irgendwie zu notieren, sodass wir es nicht vergessen.
Ich notiere es mal.
Vielleicht kann ja auch die Hörerschaft da ein bisschen drauf achten.
Ja, sehr gut. Ja, Alligator Milch hat noch direkt eine Frage hinterher geschickt. Und zwar, wer könnte aus eurer Sicht der diesjährige Cordarrelle Patterson sein? Also ein Spieler, der bereits einige Jahre NFL-Erfahrung hat, aber kaum Fantasy-Impact hatte. Ich habe mir aufgeschrieben, die schwerste Frage für mich heute Abend. Deswegen lasse ich auch hier wieder euch gerne den Vortritt.
Das kann ich gerne machen. Ich kann mich da auch kurz fassen. Ich fand es auch wahnsinnig schwierig, weil wir da ja auch uns ein bisschen in der Depth der Teams auskennen müssten. Ich habe es mir relativ einfach gemacht als Green Bay-Fan. Alligator Milch hatte selber schon irgendwie geschrieben, dass er MVS den Durchbruch in Kansas City durchaus zutraut. Das gehe ich mit und würde noch ergänzen. Auf der anderen Seite bei Green Bay, Alan Lazar ist auch schon echt lange in der Liga und ja, echt lange, übertrieben, okay. Hat schon ein paar Jahre drauf, aber dem traue ich jetzt zu, vielleicht wirklich die Nummer 1 zu werden, wo Adams weg ist.
Ja, also da kann ich natürlich zustimmen. Bin an die Frage jetzt rangegangen, ich habe versucht, Spieler zu nehmen, die undrafted sind oder vielleicht in den letzten zwei Runden maximal gehen. Und Lazar ist ja einer, der in Runde 9, 10, maximal 11 geht. Und vorneweg, wird wahrscheinlich dieses Jahr keinen geben, der so abliefert wie Cordarrelle Patterson, weil das war schon ein absolutes Unicorn, vor allem wenn man vergleicht, wie er zuvor da war, weil einfach vieles da einzigartig war. Vor allem, dass er halt in der Offense kam, die kaum gute Running Backs und Receiver haben. Das gibt's nicht jedes Jahr so. Ich habe mich jetzt auf zwei Packers ein bisschen eingeschossen. Entweder Sammy Watkins oder Randall Cobb könnte ich mir vorstellen. Vielleicht nicht über die gesamte Saison, aber in einzelnen Games werden die richtig viele Punkte machen. Das kann ich mir schon vorstellen, gerade Randall Cobb, glaube ich. Es ist vielleicht eine Bold Prediction, aber ich glaube, der hat die meisten Touchdowns am Ende für die Packers. Zumindest Receiving Touchdowns. Das ist ein Name, den ich da auf dem Schirm hatte, den man vielleicht ausprobieren könnte. Und wie gesagt, Sammy Watkins auch. Und mein dritter Name wäre hier Devonta Parker. Dem traue ich zu, die Nummer 1 in New England zu werden. Der war zuletzt zwar auch immer so, dass man ihn manchmal vielleicht gedraftet hat, manchmal aber auch nicht. Und hier traue ich ihm wirklich zu, dass er seine beste Saison haben wird in New England dieses Jahr.
Ja, ich habe mir auch zwei Namen aufgeschrieben. Bei einer ich habe halt auch geguckt, Cordarrelle Patterson ist schon ewig in der Liga und wurde letztes Jahr wahrscheinlich so gut wie nie gedraftet. Da ist bei mir nur ein Name hängen geblieben, das ist ein Tight End tatsächlich, der jetzt bei Jacksonville spielt und das ist Evan Ingram für mich, dem ich zutrauen könnte, eine richtig geile Saison zu spielen, weil er jetzt endlich mal bei den Giants weg ist, vielleicht mit Lawrence auch einen besseren Quarterback hat als mit Jared Goff. Ja, aber ansonsten, er hat ja selber MVS geschrieben, da muss ich dagegen halten. Einer, der auch schon länger in der Liga ist und nur ein richtig gutes Jahr hatte, ist Juju. Und dem traue ich auch einiges zu, aber der wird natürlich viel weiter oben gedraftet. Kann man eigentlich nicht mit Cordarrelle Patterson vom letzten Jahr vergleichen. Aber ich glaube, so ein Fall, ich bin mir nicht sicher, ob wir überhaupt irgendeinen Spieler haben, der so abgehen wird, der jetzt noch so unterm Radar fliegt.
Das ist echt selten, ja. Und wenn, dann werden wir den wahrscheinlich jetzt gerade nicht finden.
Das kommt genau dazu.
Leider gehört das, ja. Gut, dann kommt Nico 49ers und zwar, er fragt, was muss man beim Draft beachten, wenn man zum ersten Mal eine IDP-Liga spielt? Interessant, dass er uns das fragt, unser Bundesliga-Team, die ja bekanntlicherweise ohne IDP spielt. Ich habe mir ein, zwei Notizen gemacht und würde euch trotzdem wieder gerne zuerst.
Ja, dann grätsch ich da mal rein und mach mal den Anfang, weil ich würde gerne sogar vorm Draft anfangen. Ich spiele viel IDP und bin da auch so ein bisschen auf die Nase gefallen zu Anfang. Meine erste IDP-Liga habe ich sogar selber mitgegründet und da gibt es eigentlich zwei große Fehler vorm Draft, die man schon machen kann. Nämlich erstmal die Scoring-Regeln, die sollte man schon vernünftig wählen. Da gibt es verschiedene Ansätze. Da kann ich die Mikes in Motion empfehlen. Die haben einen super Podcast und die haben auf ihrer Website ein Scoring angepinnt, was für Einsteiger sehr gut geeignet ist. Das ist sehr ausgewogen, bewertet alle Positionsgruppen aus der Defense ähnlich und macht die wertvoll gemeinsam. Da würde ich mich sehr dran orientieren. Der zweite Punkt sind die Roster-Settings. Bei IDP-Spielern ist es enorm wichtig, dass man nicht zu wenig Rosterpositionen nimmt. Es gibt so wahnsinnig viele Defense-Spieler. Wenn wir jetzt zum Beispiel nur mit drei Defense-Positionen anfangen, dann ist es eigentlich ziemlich egal, wen man draftet, weil ungefähr alle Top-Spieler haben werden. Ich empfehle mindestens 7 IDP-Positionen, eher 9. Das sollte man auf jeden Fall so einstellen. Wenn man jetzt zum Draft übergeht, da gibt es so ein paar Grundregeln, die man beachten sollte. Zum Beispiel Defensive Backs, keine Cornerbacks, weil die guten Cornerbacks sind diejenigen, die gar nicht erst überhaupt in Spielsituationen eingreifen müssen, denn die kriegen meistens den Receiver gegenübergestellt, der dann nicht angeworfen wird. Draftstrategien allgemein, da gibt es ganz unterschiedliche Ansätze. Ich habe jetzt gerade mal sehr früh in einem Draft einen der besten Linebacker und einen der besten Defensive Liner gedraftet in Runde 4 und 5. Das ist echt früh. Vielleicht wirkt das, vielleicht auch nicht. Dafür muss ich natürlich dann auf andere Positionen verzichten. Ich würde sagen, man kann gut sich daran orientieren, was der Rest der Liga macht. Wenn erst in Runde 6, 7 angefangen wird, Defense-Positionen zu draften, dann kann man sich da irgendwann mit einhängen. Die Mikes in Motion sagen gerne mal, nicht anfangen mit Defense, wenn man Anfänger ist. Nicht der Erste sein, der eine Defense-Position draftet.
Ja, da kann ich vielleicht noch ganz kurz was sagen. Als IDP-Anfänger empfehle ich da wirklich, wenn ihr in den Draft geht, ich habe jetzt auch nicht ganz verstanden, ob es eine reine IDP-Liga ist oder ob es eine gemischte mit Offense auch noch ist, aber egal, also wenn es eine, nee, eigentlich ist es egal oder nicht. Nee, ich muss kurz überlegen. Nein, es ist nicht egal. Wenn es nämlich eine gemischte ist, wo auch die Offense dabei ist, setzt euch lieber in die Mitte des Drafts, dass ihr, falls ein Run startet, falls jetzt tatsächlich der erste Defense-Spieler genommen wird, dass ihr nicht plötzlich ganz am anderen Ende des, vom Turn seid, weil dann wird es echt schwer, da noch die guten Spieler mitzubekommen. So sind vielleicht 3, 4 Linebacker oder sowas weg und ihr könnt den 5 Besten dann immer noch nehmen und da habt ihr immer noch ein richtig gutes Value. Da, also ich glaube, später, wenn man mehr Erfahrung hat, ist das dann völlig egal, weil dann kann man, weiß man die selber besser einzuordnen, auch zwischen Offense-Spielern und anderen, den verschiedenen IDP-Slots. Aber das würde ich euch so raten als Anfänger. Sebastian wollte auch noch was sagen.
Also ich kann da eigentlich selber nicht viel ergänzen, weil ich muss sagen, ich bin jetzt nicht der größte IDP-Spieler. Ich bin da auch noch ziemlich Neuling. Was ich vielleicht generell noch empfehlen kann, vor dem Draft sich mit den Settings insofern auseinanderzusetzen und zu gucken, okay, wie haben die denn letztes Jahr oder in den letzten 2 Jahren performt, um ein Gefühl dafür zu bekommen, wie groß sind die Abstände zwischen dem besten Spieler und denen, die danach folgen, oder wo ist ein Cut, damit du weißt, okay, damit du dir ein bisschen vielleicht die Tiers machen kannst, welchen Spieler will ich noch unbedingt bekommen, lohnt es sich jetzt in Derwin James viel früher als die anderen DBs zu nehmen oder nicht. Das hängt letztlich ziemlich vom Scoring-Setting ab und das kann man auch jetzt nicht primär einfach so sagen. Deswegen einfach da reingucken. Ich glaube, das hilft einfach auch ein Gefühl dafür zu bekommen, wie sind die Tiers und welches sind die guten Spieler und die schlechten Spieler.
Ja, Sleeper hilft euch da auch ungemein, weil ihr könnt, wenn eine Liga komplett eingestellt ist und das Scoring auch eingestellt ist, euch die Stats vom letzten Jahr genau anzeigen lassen. Und ihr seht dann, wo die Drop-Offs sind zwischen den also bei den Positionen, ob man da vielleicht bis zum 10. Spieler warten kann und dann ist ein Drop-Off oder sowas. Also das ist echt gut. Und man sieht auch, wie die Gewichtung der unterschiedlichen Defense-Positionen ist. Also das würde ich euch echt empfehlen. Einfach in die Einstellungen gehen unter, wie heißen die? League... ja. Leaders, unter Leaders ist das, dann Stats 2021, da kann man sich entweder Season Average oder die Season komplett angucken und dann sieht man schon, welche Spieler da mit dem richtigen Scoring, das du jetzt in der Liga spielen willst, auch ganz gut abgeliefert hat. haben. So heißt es
nicht. Genau.
Und ansonsten, wie gesagt, die Mics in Motion, das ist eigentlich so in Deutschland die Quelle Nummer 1 für IDP.
Tatsächlich wüsste ich gar keine andere.
Nee, ich kenne auch keine.
Ist, ja. Okay. Ja, vielen Dank für die Frage. Dann kommt der Klassi oder Klassi, ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Wieder so eine Frage mit einem Vergleich zum letzten Jahr. Wer wird der diesjährige Cooper Cup, also ADP in Runde 4, 5, 6 wurde er gezogen und Season Finish in den Top 3? Puh, ja, jetzt ist unsere Expertise gefragt.
Ich lasse euch gerne den Vortritt, ich habe mir insgesamt 4 rausgeschrieben.
Ah, okay. Ja, ich hatte mir eigentlich auch Alternativen aufgeschrieben, aber dann kann ich trotzdem mal starten. Also als die Frage kam, ich finde die Frage echt super, weil die habe ich mir eigentlich auch gestellt. Wer ist dieses Jahr dieser Spieler oder wer könnten diese Spieler sein? Es muss ja nicht nur einer sein, die deutlich, also wenn du die in Runde 4, 5, 6 nimmst, die dann richtig abgehen. Ich glaube, es gibt dieses Jahr keinen, der in den Top 3 ist. Also ich glaube, Cooper Kupp war je nach Setting sogar in den Top 3 overall. Das, glaube ich, gibt es definitiv nicht. In den Top 3 der Position muss man gucken, glaube ich auch nicht. Aber die Spieler mit dem höchsten Upside habe ich jetzt einfach genommen aus Runde 4, 5, 6. Da habe ich mir einen Running Back rausgeschrieben. Das ist Mitchell. Klar, da werden jetzt viele ein bisschen überrascht sein, aber ich finde, Mitchell ist, wenn er von den 49ers so eingesetzt wird wie teilweise letzte Saison, wo er in Woche, zwischen Woche 7 und Woche 18 15,6 Punkte im Schnitt gemacht hat. Da war er ungefähr Running Back 7, 8. Wenn er da nochmal ein bisschen was drauflegt, dann kann der wirklich ein Top-Running Back sein und Steal in Runde 4, 5, wo er meistens geht. Und den Wide Receiver, den ich noch auf dem Schirm habe, ist Sutton, weil mit Russell Wilson könnte das jetzt so ein bisschen sein Breakout-Jahr sein. Da hat ja auch Adrian Franke im, nicht im Podcast, sondern in der letzten Patreon-Folge, in dem Mock-Draft, was dazu gesagt. Ich wollte jetzt nicht zu viel spoilern, aber der war da auch sehr angetan von Sutton, hat ein bisschen erklärt, warum der eine große Saison haben könnte. Das wäre mein Wide Receiver-Guy aus Runde 4, 5, 6.
Dominik, wen hast du?
Ja, ich soll weitermachen, habe ich gehört. Ich habe tatsächlich nur Wide Receiver, weil ich das mit Cooper Kupp vergleichen wollte. Da muss ich mal wieder, wie letzte Woche auch schon, meinen Michael Thomas nennen, der in dieser Range geht und der, wenn er einfach seinen Scheiß, oh, jetzt habe ich es schon gesagt, seinen schlechten Hamstring mal in den Griff bekommt, dann, also der Typ hat einfach so viel Talent und wenn James Winston das richtig hinbekommt, dann ist das für mich der einzige, der einen Top-3-Finish meiner Meinung nach hinlegen könnte. Aber die Fragezeichen sind halt enorm groß. Also ich glaube es tatsächlich auch nicht, weil ich glaube, er wird einfach Spiele aussetzen. Aber wenn er die Verletzungssache hinbekommt, dann ist einfach sky the limit. Also da sehe ich einfach sonst keinen, der da rankommen könnte. Ansonsten einer meiner MyGuys in den Runden, den ich da auch oft bekomme, ist DJ Moore. Da ist halt die Frage, wie läuft das mit dem Quarterback, mit Baker Mayfield jetzt? Schlechter als die letzten Jahre wird es auch nicht sein bei DJ Moore und da kann ich mir auch vorstellen, dass der ganz schön Sprung macht zum letzten Jahr. Und als dritten habe ich mir Allen Robinson aufgeschrieben, der jetzt mit Matthew Stafford einfach einen Top-Quarterback hat, wie man letztes Jahr gesehen hat. Und vielleicht ist das ja auch so eine schöne Story. Letztes Jahr war es Cooper Kupp, dieses Jahr Allen Robinson, beide im selben Team. Und ja, könnte ich mir auch noch vorstellen, die drei wären meine.
Ja, da haben wir jetzt tatsächlich Überschneidungen. DJ Moore hatte ich auch mit Baker. Das war so ein bisschen mein Dark Horse. Zweites Dark Horse wäre Michael Pittman. Den könnte ich mir auch noch vorstellen. Der geht an ADP 39,7. Das ist dann schon deutlich in der vierten Runde. Und der ist Wide Receiver 1 in Indianapolis. Das könnte auch explodieren, wer weiß. Mhm. Bei Allen Robinson teile ich auch deine Einschätzung. Vor allen Dingen vor dem Hintergrund, warum ist denn Cooper Kupp letzte Saison so unfassbar stark gewesen und warum war der vorher nicht so hoch eingeschätzt? Weil alle Robert Woods oben hatten bei den Rams. Und der hat sich dann verletzt und dann kam Cooper Kupp wie aus dem Nichts. Was ist denn, man will es nicht beschreien, aber was ist denn, wenn Cooper Kupp sich jetzt noch verletzt? Dann ist Allen Robinson instant die Nummer 1 und mit einem richtig guten Quarterback erstmalig, dann kann der genau das Gleiche abliefern, gegebenenfalls wie Cooper Kupp. Auf Running Back habe ich auch noch einen, der geht in Runde 4 und von dem hat man, bevor er gedraftet wird, erwartet, dass er wahnsinnig gut einschlägt. Dann hat er sich leider verletzt und die Saison gar nicht gespielt. Die Rede ist von Travis Etienne. dem traue ich das voll und ganz zu. Wenn er einschlägt, dann richtig.
Ja, da bin ich noch skeptischer als bei Michael Thomas. Aber weil ich da einfach auch, ich glaube, James Robinson wird da noch einiges sehen. Das wird nicht so eine One-Man-Show bei Travis Etienne.
Das ist natürlich möglich, aber genau das Gleiche haben sie von Cooper Kupp vorher auch gesagt. Robert Woods wird alles sehen. Was ist denn, wenn sich James Robinson verletzt? Was ist, wenn
gut,
was
anderes ja passiert? Gut, aber kannst du ja ganz viele
nennen. Ja, gut, aber Travis Etienne traue ich halt einfach eine High-End-Leistung zu und dem traue ich sogar am Ende zu, in die Top 3, 4, 5 reinzugrätschen, wenn es so läuft wie bei Kupp.
Ja. Ja. Also,
da kann man nicht widersprechen.
Ja gut, also ich habe halt noch bei Allen Robinson ein bisschen das Problem, dass halt die Rams viele Receiver haben. Also sie haben ja zum Beispiel auch immer noch einen Van Jefferson, der eingreifen kann. Klar, aktuell glaube ich auch teilweise verletzt. Es gibt immer noch Gerüchte, dass sie später überlegen, OBJ zurückzuholen, der ungefähr Mitte der Saison vielleicht wieder eingreifen könnte. Und mir sind es einfach ein bisschen zu viele Receiver, als dass das jetzt die große Allen Robinson-Show wird. Und ich glaube halt auch nicht, dass... Also klar, wenn Cooper Kupp sich verletzt, bleiben mehr Targets übrig. Aber wenn der spielt und fit bleibt, dann sehe ich eigentlich nicht, warum Robinson vor Cooper Kupp ist. Und bei...
Aber dann wird auch Cooper Kupp nicht so hoch abschneiden.
Das kann gut
sein. Das sind natürlich alles valide Punkte. Wenn, muss natürlich alles zusammenkommen, damit das funktioniert. Aber auch da muss man sagen, die Rams hatten letztes Jahr auch so viele Receiver. Da gab es auch schon Van Jefferson und
einen OBJ. Und vergesst mir nicht Lance McCutcheon.
Ganz wichtig, ja. Okay.
Ja, hab ich in allen Dynasties aufgenommen. Der hat jetzt in der Preseason 3 Touchdowns gefallen. Ich bin hyped. Lance McCutcheon, merkt euch diesen Namen.
Ich meine, ich hatte Cooper Kupp auch ein bisschen überlegt, für die nächste Frage vielleicht zu nehmen. Aber ich glaube einfach, also ich bin einfach zu großer Cooper Kupp-Fan, als dass ich einfach nicht hoffe, dass da große Regression einsetzt. Ein Running Back, den ihr jetzt vielleicht noch nicht genannt habt, den hatte ich noch auf dem Schirm. Von J.K. Dobbins wissen wir letztlich auch gar nicht, was dabei rauskommt. Und es ist eher unwahrscheinlich, dass der ein großes Finish hat. Aber das ist für mich noch einer der Running Backs in Runde 4, 5, 6, den ich wirklich ein High-End-Finish zutraue. Und der ist mir einfach ein bisschen, also der ist einfach, weil wir durch die Verletzungen nicht wissen, was kommt, einfach ein bisschen zu niedrig. Und das ist einer, auf den ich schaue, wenn ich da Running Backs drafte.
Ja, ich glaube, die Frage haben wir ausführlich beantwortet. Die nächste finde ich auch wieder sehr schwer. Von Daniel Lopez, auch einer unserer treuesten Zuhörer. Und zwar gibt es einen One-Hit-Wonder vom letzten Jahr, den man lieber nicht draften sollte. Genau diese Einschränkung finde ich sehr, sehr schwer. Weil ich kann mir vorstellen, dass es Spieler gibt, die letztes Jahr in den Top 10 gefinisht haben, aber jetzt halt das nicht wieder abrufen können. Aber dass ich sie gleich gar nicht draften würde, so weit würde ich dann halt auch nicht gehen. Aber vielleicht habt ihr irgendwelche Namen gefunden.
Also das war eben das, was ich meinte mit Cooper Kupp. Das ist jetzt niemand, den ich jetzt nicht draften würde, aber wo es schon sein kann, dass er kein First oder früher Second Rounder wert ist am Ende der Saison, das kann ich mir sehr gut vorstellen, aber weil es hieß eben, den man nicht draften sollte, habe ich den dann rausgelassen. Ich habe überlegt, okay, also gar nicht draften ist, wie gesagt, immer schwierig. Versuche ich zu vermeiden? Da habe ich zum einen Tyler Lockett, der war letztes Jahr Wide Receiver 12, der momentan richtig weit im Draftboard gefallen ist, so Runde 10, 11 meistens geht der. Cordarrelle Patterson, das war letztes Jahr Running Back 19, auch da könnte ich mir vorstellen, dass er einfach nicht so performt wie letztes Jahr. Auch
der war Running Back 9, will ich nur mal sagen. Nach DST.
Ja gut, kommt jetzt drauf an, ob du jetzt... Ich habe bei Patterson jetzt die pro Spiel genommen und nicht die insgesamten Punkte.
Ah, okay. Ich hab das Season overall.
Dann habe ich noch Waddle durch Tyreek Hill, wo ich glaube, dass der ein bisschen niedriger ist, den ich versuche zu vermeiden. Aber der wahrscheinlich beste Spieler, der dafür passt, ist Dawson Knox, Tight End 8 war der letztes Jahr. Den habe ich ja letztes Jahr auch durchaus noch gehypt und habe gesagt, holt euch den vom Waiver Wire, wenn es geht. Aber ich glaube einfach, diese Saison bei den Bills gibt es so viele Passcatcher, die da interessant sind, dass er nicht mehr so krass performt wie letztes Jahr.
Finde ich alles spannende Takes. Ich habe das Problem, dass ich entweder jemanden gefunden habe, der kein One-Hit-Wonder war, sondern schon echt lange performt hat und jetzt vielleicht eben nicht mehr performt. Oder es ist halt so, dass ich glaube, dass man ihn nicht draften sollte, sondern später, als er geht, eben wie zum Beispiel bei Cooper Kupp. Mein Nicht-One-Hit-Wonder ist zum Beispiel Tyreek Hill, weil der läuft so schnell, so tief, da muss Tua erstmal hinkommen. Und ich habe mir jetzt auch noch Antonio Gibson aufgeschrieben, so wie der im Moment in den Camps performt, könnte das ein ganz schöner Bust werden diese Saison. Mhm. Und Christian, nee, nicht Christian Lohr, wer war es denn? Ich glaube, die Dynasty-Flow-Jungs haben gesagt, der hat eigentlich seine Do-or-Die-Saison, vielleicht ist die Fantasy-Saison danach zu Ende für, oder die Fantasy-Karriere für Gibson nach der Saison zu Ende. Das kann sein, ich glaube es nicht, ich bin Believer, aber es kann halt passieren. Und wo ich ein bisschen Angst habe, dass er deutlich unter dem bleibt, was alle jetzt gerade erwarten, nämlich Tight End 2, ist Mark Andrews.
Okay.
Ist bold, aber warum? Könnte passieren.
Marquis Brown ist weg. Sie haben klar Rashad Bateman, ja, aber ich meine, da sind ja nicht viele Receiving-Optionen. Es ist
ja
eigentlich sogar noch weniger geworden. Da müsste er
ja, wie gesagt, das ist eine sehr, sehr bolde Prediction, aber bei Tight Ends weißt du das nie so genau. Das kann einfach komplett daneben gehen und dann ist er irgendwie plötzlich nur noch Tight End 5, was immer noch hoch ist, aber halt deutlich unter dem, was er eigentlich im Moment für eine Draft-Position kriegt. Man darf nicht vergessen, der geht gerade teilweise als erster Tight End vom Board.
Ja, also frühe zweite Runde habe ich jetzt heute in dem Mock-Draft, den ich jetzt kurz vor der Aufnahme noch gemacht habe, zum Beispiel gesehen an 2-2 oder sowas.
Ja, interessant. Ich hab wirklich jetzt ewig gesucht vorhin und habe mir einfach mal die Spieler von 1 bis 24 auf jeder Position angeguckt, weil das sind ja sozusagen die Starting-Optionen noch. Und ich habe genau einen Spieler gefunden, der vielleicht wirklich alle Kriterien abdecken könnte. Und zwar wäre das auf Position 22 der Running Backs. Also er war noch ein Starter letztes Jahr. Darrell Williams. Das wäre tatsächlich jemand, den ich dieses Jahr nicht draften würde.
Ja. Ich würde den auch nicht draften, aber ich finde nicht, dass der Drop-Off dann so wahnsinnig groß ist, dass das jetzt irgendwie ein echtes One-Hit-Wonder gewesen wäre.
Ja, wie gesagt, ich habe mich halt versucht, sehr nah an dieser Frage lang zu hangeln, die ich sehr schwierig fand, da überhaupt einen Spieler einzuordnen. Und da war das noch für mich, der diese Kriterien am ehesten erfüllt.
Ist eine schwierige Frage, finde ich auch. Ja.
Genau. Vielleicht, Daniel, du hörst uns ja auf jeden Fall zu, das weiß ich. Schreib doch auch mal unter deine Frage nochmal deine Antwort dazu. Würde mich auch interessieren. Oder auch andere natürlich gerne. Alles, was wir hier beantworten, gebt uns gerne wie immer ein Feedback dazu oder eure eigene Meinung dazu. Interessiert uns sehr. Willkommen zur nächsten Frage. Das ist Palou, würde ich es jetzt aussprechen. Er hat gefragt, oder sie, welcher Rookie auf Running Back und Wide Receiver wird die meisten Fantasy-Punkte im Half-PPA, also so wie wir es auch spielen, machen? Ihr dürft starten.
Willst du, Björn?
Sebastian,
fang an. Okay. Also bei Running Backs gibt es nur drei, die für mich in Frage kommen. Das sind Breece Hall, Walker und Pierce, weil das die einzigen sind, wo ich tatsächlich glaube, dass sie zu einem Zeitpunkt, die wirklich die Starting-Rolle komplett haben werden. Aber da Walker jetzt so ein bisschen am Anfang verletzt ist und seine Verletzung ein bisschen tricky ist, unter Umständen könnte es sein, dass er die ersten Wochen ausfällt oder nicht bei 100% ist. Und das ist halt schon einfach ein Problem. Und bei Pierce glaube ich nicht, dass er vom Spiel 1 direkt der Starter ist. Und deswegen bin ich da bei Breece Hall. Bei Wide Receivern versuche ich es auch kurz zu machen. Ich halte nicht so viel von Michael Thomas. Ich halte auch nicht so viel von Landry. Und ich fand den im College einen richtig guten Receiver. Und der schnell ist. Und ein Receiver, der wunderbar zu James Winston passt. Deswegen habe ich da Chris Olave. Und bei vielen anderen First-Round-Rookies gibt es durchaus Fragezeichen. Und deswegen ist es Olave bei mir. Und ich habe es noch ergänzt durch einen Tight-End, finde ich, damit die nicht auch untergehen. Ich habe hier noch McBride von den Cardinals. Gerade in den ersten Wochen traue ich dem schon zu, dass er einen nennenswerten Fantasy-Impact hat.
Ja, sehr interessante Takes. Ich finde, auf Running Back ist es wirklich einfach. Breece Hall ist da ganz offensichtlich, auch meiner, den ich am höchsten habe. Ich habe aber noch Dark Horses rausgesucht. Das ist aber wirklich sehr dark und da kommt sehr darauf an, wie es sich entwickelt. Nehmen wir mal an, Antonio Gibson scheitert. Ich hätte da Brian Robinson durchaus als Option. Und genauso ein fraglicher First Running Back ist CEH. Ich glaube ja, dass er super funktionieren wird. Aber dahinter wartet halt Isaiah Pacheco auf seinen Durchbruch. Das könnte ich mir auch vorstellen, dass er gut funktioniert. Auf Wide Receiver bin ich ein bisschen anders unterwegs als du, Sebastian. Da habe ich mir Treylon Burks aufgeschrieben. Mhm. Ich weiß, der hat Fragezeichen im Camp, aber der ist so stark gewesen im College. Ich glaube wirklich dran, dass der noch der beste Wide Receiver werden kann. Als Dark Horse gibt es zwei, die im Camp auf sich aufmerksam machen. Das ist Captain Obvious für mich als Packers-Fan Romeo Dubs. Und dann muss ich sagen, je nachdem, wie die Quarterbacks performen, George Pickens finde ich auch echt vielversprechend. Mhm.
Ja, also über Pickens kann ich noch sagen, habe ich auch kurz nachgedacht. Ich habe auch über Drake London nachgedacht, da war mir aber dann die Quarterback-Situation in Atlanta zu schwierig. Und Pacheco oder so, das habe ich auch in der letzten Folge gesagt, bin ich eigentlich großer Fan. Aber ich glaube, dass er der beste, die meisten Fantasy-Punkte auf Running Back macht, halte ich dann doch ein bisschen für unwahrscheinlich, weil dazu musst du für mich schon mehr oder weniger zumindest teilweise die Leadback-Rolle einnehmen. Und ich glaube, das schafft er bei den Chiefs nie. Und ich glaube einfach, dass Hall und Walker, wenn sie fit sind, einfach richtig, also ziemlich gut performen werden.
Ja, bin ich bei dir. Breece Hall müsste da wirklich komplett einbrechen, sonst geht das nicht.
Also ich bin ja bei dem Houston Running Back, Damien Pierce. Marlon Mack, Rex Burkhead ist für mich keine Konkurrenz. Sie haben im letzten Jahr nichts gezeigt und er wird viel Spielanteile bekommen. Vielleicht sogar Three-Down-Back werden. Das ist mein Tipp. Ansonsten Ken Walker, wie er bei Sleeper nur noch heißt, ist einfach wirklich, ne, mit der Verletzung und so. Auch Rashad Penny letztes Jahr, der echt am Ende richtig gut abgeliefert hat. Muss er erstmal richtig vorbeikommen. Wird wahrscheinlich so ein paar Spieltage dauern. Und auf Wide Receiver habe ich noch einen Namen, den ihr auch gar nicht genannt habt. Der ist, glaube ich, ziemlich bold. Und zwar ist das Sky Moore in Kansas City. Wir haben ja eben schon gesagt, MVS hatte Alligatormilch gesagt, dass der Wide Receiver Nummer 1 werden könnte in Kansas City. Ich habe Juju gesagt. Jetzt sage ich noch Sky Moore. Also es ist einfach sehr unklar, wie das in Kansas City abläuft. Ich glaube, das Einzige, was da klar ist, dass Travis Kelce sehr viel sehen wird. Und was dahinter aber abläuft, steht so ein bisschen in den Sternen. Und ich kann mir vorstellen, dass da auch ein Rookie eine gute Chance hat. Und wenn du halt einen Quarterback hast wie Patrick Mahomes, kannst du halt auch ganz schnell der Beste auf deiner Position unter den Rookies werden.
Oder alle drei werden so Wide Receiver 2 bis 3 von den Punkten.
Könnte. Das wäre natürlich auch nicht schlecht, ja, muss man sagen. Aber ihr wart so negativ bei Drake London. Ich meine, er war von vielen der beste Wide Receiver im College. Er kommt in eine Offense, die höchstwahrscheinlich passlastig wird, weil sie einfach viel im Rückstand sein werden. Mit wenig Alternativen auf Wide Receiver oder, ja, ansonsten ist ja eigentlich nur Kyle Pitts noch da, was Receiver angeht und Cordarrelle Patterson unter Umständen aus dem Backfield. Finde ich jetzt nicht so abwegig. Er wird zumindest viel sehen. Ob er viel fängt, ist dann noch eine andere Sache, je nachdem, wie gut die Quarterbacks sind. Ich fand, beide sahen in den Preseason Games gar nicht so verkehrt aus. Ja, aber da seid ihr anscheinend ein bisschen
negativ eingestellt. Mein Problem mit Trey Eklonen ist halt, wie oft sehen wir die Falcons Offense auf dem Feld. Also nicht, wie viele Drives machen sie, sondern wie oft haben wir tatsächlich diesen Punkt, dass die Falcons Offense lang in einem Drive auf dem Feld bleibt und nicht es ein 3 and out oder nach 2-3 First Downs ein Out gibt. Dieses Problem sehe ich halt. Und dann hast du halt noch mit Kyle Pitts, ich möchte nicht sagen, vielleicht die Nummer 1 Receiver Tight End dort, aber er ist ja auch einfach ein sehr dominanter Tight End, was das Receiving angeht. Und da ist er vielleicht nicht mal die Nummer 1 Anspielstation. Das sind die beiden Gründe, aber grundsätzlich könnte er schon viel sehen, aber ja, wie gesagt, bei der Offense bin ich mir einfach sehr unschlüssig.
Ich denke halt vor allen Dingen, in der Red Zone wird es kritisch, ne? Dann hast du halt eben drei Mäuler, die in der Red Zone zu füttern sind. Kyle Pitts, Patterson.
Ja, aber du hast recht, das stimmt schon, du hast da diese drei Mäuler. Aber ich glaube, gerade in der Red Zone mit Pitts und London, zwei so richtige Hünen, die echt Mismatches da gegenüber Linebacker und Corners, gegen jegliche andere Position eigentlich schaffen können. Ich glaube, das ist eher fast eine Stärke dann. Weil,
kann sein.
Ich glaube, Adrian hat sogar gesagt, dass sie Drake London auch viel im Slot aufstellen wollen, um einfach diese Mismatches zu generieren und dann eher einen Brian Edwards nach außen stellen und solche Sachen. Also ich finde, die Falcons, die werden nicht gut sein, aber die sind eine kleine Wundertüte. Und ich glaube, jede Mannschaft muss sich extrem gut darauf vorbereiten, weil die, glaube ich, sehr variabel spielen werden, weil sie es einfach müssen, weil sie halt nicht diese starre Struktur haben, die einfach funktioniert. Ich glaube, sie müssen viel probieren und werden sehr schwierig einschätzbar sein für die anderen Teams. So, jetzt habe ich auch mal ein bisschen was zum Falcons erzählt.
Zeigt einmal mehr, wie spannend das Ganze ist.
Ja, vollkommen richtig. So, wir müssen uns ein bisschen ranhalten. Wir haben 19.42 Uhr. Ich habe um 20 Uhr heute meinen ersten Live-Draft für diese Liga, für diese Saison, eine Redraft-Liga, meine Home-League. Deswegen ein bisschen Beeilung. Wir kommen aber auch schon zu den privaten Fragen. Und zwar hat uns da der liebe Michael Klock eine Frage gestellt. Ihr kennt ihn alle. Currywurst oder Sushi? Björn, fang an.
Mal so, mal so. Also ich mag beides sehr gerne und heute hätte ich zum Beispiel mehr Bock auf Sushi.
Ich bin überhaupt gar kein Sushi-Freund, deswegen ist es für mich klar die Currywurst, wobei ich sagen würde, ich würde das noch ergänzen, ich esse noch lieber Thüringer Bratwurst als Currywurst.
Dominik? Mach ich es auch noch ganz schnell, für mich ist es schwer, weil ich habe seit 2 Monaten jetzt meine Ernährung ziemlich umgestellt, ich nenne mich selber Gefühltarier, also ich esse Fleisch und Fisch, wenn ich ein gutes Gefühl dabei habe und nicht, also ansonsten verzichte ich hauptsächlich, ich habe jetzt in den letzten 2 Monaten, glaube ich, 2 Mal Fleisch gegessen. Aber da würde ich, also wenn ich von vor 2 Monaten ausgehe, wäre ich ganz klar bei der Currywurst. Und dann hat nämlich der Alex Wortman auch geschrieben. Und wenn schon die Antwort Currywurst lautet, würde ich gerne wissen, Berliner oder Ruhrpott-Currywurst. Und da bin ich ganz klar bei der Berliner.
Genau, also da bin ich ja auch ganz klar dabei. Ich musste erst mal zugegebenermaßen googeln, was die Ruhrpott-Currywurst ist, aber...
Das ist eine Bratwurst, die kleingeschnitten ist. Das ist halt keine richtige Currywurst.
Genau, deswegen bin ich auch bei der Berliner Currywurst, ja.
Ganz klar.
Aber das Ding ist, bei uns in Nordhessen wird auch die Bratwurst einfach klein und als Currywurst verkauft. Aber wir haben einen Berliner, der hier einen Laden aufgemacht hat, der liebe Laden, ich kann mal Werbung machen, würde ihn interessieren, heißt Hans Wurst. Und da gibt es original Berliner Currywurst, egal ob mit oder ohne Darm, Weltklasse. Also wenn ihr mal in Kassel seid, geht dahin.
Ich schmeiße noch die dritte Variante in den Ring, weil das ist nämlich mein Favorit, Krakauer Currywurst.
Oh ja, Krakauer allgemein ist sehr lecker, ja. Kann ich verstehen. So, da kommt noch eine Entweder-Oder-Frage vom Heiko. Kaffee oder Tee?
Kaffee, keine Frage.
Die Antwort bei mir ist einfach gar nichts von beidem. Also ich kann mit beidem überhaupt nichts anfangen und bin da eher auf der Kakaoschiene vielleicht oder Sprudelschiene.
Ja, sehr gut. Mit Sahne oder ohne?
Ach, dann mit Sahne eigentlich.
Alles klar. Ja, ich bin der Einzige bei uns im Lehrerzimmer, glaube ich, der keinen Kaffee trinkt. Bei mir ist das so, wenn ich mal essen gehe, trinke ich danach gerne einen Espresso, aber ansonsten auf jeden Fall Tee und dann gerne Kräuter, nicht unbedingt Früchte. So, Nico 49ers. Nein, stopp, bevor ich zu Nico komme, eine Frage noch von mir. Ich habe ja vorhin schon angekündigt, dass ich mir ein kleines Eigentor geschossen habe, weil ich gedacht habe, ich nehme vielleicht nicht auf. Und zwar, ich hatte geschrieben, lieber Schlüpper, Trunks, Boxer oder gar nichts. Jetzt bin ich gespannt auf eure Antworten.
Also ich habe keine Ahnung, was Trunks sind, um ehrlich zu sein. Aber
kann ich dir erklären, das sind diese eng anliegenden
Boxershorts. Also ich bin bei Boxershorts. Also,
ja, ich nehme die Trunks.
Du nimmst die Trunks? Ja. Okay. Aber ihr müsst auch eine Begründung abliefern. So leicht lasse ich euch nicht davon kommen.
Ich hab's.
Also die Schlüpper finde ich echt ätzend. Die sind mir, die schirbeln, die verfangen sich in Ritzen. Das finde ich nicht so schön. Und bei den Boxershorts, das baumelt mir zu viel.
Ich hab's gern baumelnd, also das ist der Grund dafür.
Ja, bin ich ganz bei Sebastian. Boxershort und Abfahrt. So, jetzt die allerletzte Frage. Darauf habe ich keine Antwort. Ich hoffe, einer von euch, ich kann dazu nichts sagen. Nico 49ers fragt, warum seid ihr so eine coole Truppe? Ich habe mir nur gedacht, wir sind in der vollen Nische unterwegs und ich glaube, jeder andere würde sagen, ey, was sind das für Nerds und nicht coole Leute, aber bitte, warum sind wir eine coole Truppe?
Ich glaube, wir sind eine coole Truppe, weil uns das allen einfach Spaß macht. Da kann man eigentlich nicht verkrampfen, da kann man nur cool unterwegs sein und den ganzen Scheiß hier für den Spaß machen.
Ja, also ich glaube, da kann man nicht mehr viel ergänzen, weil es uns so viel Spaß macht. Es ist einfach
ein Punkt.
Ja, weil es uns einfach so viel Spaß macht,
genau. Genau, mit dem Spaß gehe ich jetzt gleich in meinen ersten Draft. Was macht ihr heute Abend?
Ich werde mir deinen ersten Draft nachher mal angucken, was du da wieder für einen Mist zusammen fabrizierst.
Oh, soll ich dir einen Screenshot schicken?
Ja, bitte, unbedingt. Ansonsten, ich habe jetzt noch eine 1,5-stündige Heimfahrt vor mir und werde mich dann ganz gemütlich nochmal auf die Terrasse setzen bei dem schönen Wetter.
Und ich werde wahrscheinlich bei Christoph Kröger, hat momentan so ein, bei Twitch so ein Race, da werde ich, also Formel 1 Gaming Race, und da werde ich wahrscheinlich mal reinschauen.
Ja gut, ich frage jetzt mal sicherheitshalber, habe ich wieder irgendjemanden übergangen? Haben wir was vergessen?
Kein Spiel vorbereitet.
Alles klar, super. Dann bedanke ich mich wie immer herzlich bei euch. Ich bedanke mich bei allen Einsendern, bedanke mich auch bei allen, die uns Feedback geben und macht das bitte weiter so. Fragen könnt ihr auch jederzeit schicken, also nicht nur, wenn wir Mailback machen, wir nehmen die sonst auch gerne in die Folgen mit auf. Danke Björn, danke Sebastian, bis zum nächsten Mal, ciao.
Danke Dominik, ciao.
Ciao.